Es ist 7:30 auf Radio Stadtfilter und auch sonst überall in unserer Zeitzone. Wir haben Dienstag, den 17. August und wir stürzen uns ins digitale Sommerloch.
Digitaler Hochsommer.
Oder digitaler Hochsommer, wie das Sommerloch eigentlich hochoffiziell heisst. Wir bieten in dieser Sendereihe, übrigens am Mikrofon ist der Matthias Schüssler, falls euch das interessiert. Wir bieten in dieser Sendereihe handverlesene Tipps und Tricks für euren Computeralltag und wir fangen an mit einem Fototipp von Kevin. Aber vorher gibt es wie immer noch einen kleinen Hinweis auf Twitter. Wenn ihr wollt, könnt ihr Live-Reaktionen mit genau dem Twitter in diese Sendung schicken. Braucht einfach den Hashtag Stadtfilter in eurem Tweet. Und da ist der Kevin Rechsteiner mit einem Fototipp. Er erklärt uns, wie ihr auf Fotipiers gehen könnt, wenn es draussen schon dunkel ist.
Der Beitrag heute dreht sich um das Thema Nachtaufnahmen. Bei Nachtaufnahmen gibt es ein paar Sachen, die man muss beachten muss. Die erste wichtige Sache ist halt wirklich, dass man Nachtaufnahmen mit einem Stativ aufnimmt. Ich sehe immer wieder Leute, die probieren Nachtaufnahmen aus der Hand zu machen, weil halt das Objektiv einen Verwacklungsschutz drin hat oder so. Aber ihr bringt qualitativ gute Nachtbilder wirklich nur an, wenn ihr die mit dem Stativ macht. Das andere wichtige ist, wenn ihr dann ein Stativ habt, eure Kamera dort drauf montiert habt, dönt nicht von Hand auslösen. Weil wenn ihr auf die Kamera drückt, gibt es halt gleich eine kleine Erschütterung und durch das habt ihr schon ein leicht verquackeltes Bild. Ihr müsst jetzt aber für eure Kamera nicht irgendeinen Fernauslöser kaufen, sondern es gibt oft oder eigentlich immer bei den Digitalkameras die Möglichkeit, zum Beispiel einen Selbstauslöser zu machen, wo ihr dann halt 10 Sekunden müsst warten. Aber ich empfehle euch wirklich, das zu machen. Also dort Selbstauslöser einschalten und halt schnell Geduld haben, bis es dann auslöst. Wichtig bei Nachtaufnahmen ist auch, dass ihr die ISO-Zahl möglichst weit abtönt, also auf irgendeinen ISO 100, ISO 200 oder in die Richtung. Dadurch verhindert ihr das Bildrauschen. Bei Nachtaufnahmen ist es so, dass ihr möglichst eine lange Belichtungszeit machen solltet. Nicht nur eben ganz kurz belichten, sondern vielleicht auch 10, 20 oder 30 Sekunden. Auch das könnt ihr an der Kamera einschalten. Und dann entsteht halt bei einer höheren ISO-Zahl, also bei einer 1600 oder 3200er ISO, entsteht dann Bildrauschen und das ist ziemlich unschön. Was ihr auch beachten müsst bei Nachtaufnahmen, ist, dass der Fokus der Digitalkamera halt oft nicht funktioniert. Dort bleibt nichts anderes übrig, als den Fokus auf manuell zu stellen. Und dort gibt es bei der Spiegelreflexkamera meistens irgendeinen Bereich von unendlich. Dort haben wir dann eine relativ schöne Schärfe drin. Bei der Blende macht es Sinn, halt irgendeine Blende im mittleren Bereich, also Blende 8, Blende 11, irgendwo dort umeinander zu nehmen. Dann haben wir eine schöne Schärfe über einen grösseren Bereich vom Bild und es ist nicht nur ein kleiner Teil scharf. Das Wichtigste bei der Nachtaufnahme, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, ist, dass ihr eine lange Belichtungszeit macht. Also das heisst eben wirklich 2, 3, 4, 5 Sekunden oder allenfalls auch länger belichtet, dass ihr halt wirklich die Nachtsituation könnt einfangen könnt, genug Licht habt für das Foto. Und auch dort kommt ihr nicht darum herum, das von Hand an der Kamera einzuschalten. Dort ist es auch so, dass ihr ein bisschen ausprobieren müsst, mit wie lange müsst ihr belichten. Dort gibt es keine Grundregeln, es kommt total darauf an, wie viel Licht ihr zur Verfügung habt, was für ein Motiv das ist. Dort kann wirklich von einer Sekunde bis Extrembeispiel mehrere Stunden eigentlich alles sein. Dort müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Und bei der Nachtaufnahme ist es so, dass es extrem schwierig ist, zum einschätzen, was ihr dann am Schluss auf dem Bild habt. Also es kann irgendeine Lampe sein, die in der Nähe ist, die dann extrem dominant ist auf dem Bild, wo ihr eure Position dann vielleicht müsst verändern. Muss man vielleicht schnell ausprobieren, aber heute bei den Digitalkameras ist das ja nicht mehr so das Problem. Was man auch muss beachten, ist der Weissabgleich. Dort müsst ihr auch ein bisschen ausprobieren, welcher Weissabgleich das Sinn macht, ob ihr auf Automatik tönt. Bei meiner Kamera funktioniert das relativ gut. Oder ob ihr dort auf Kunstlicht oder Nachtaufnahme oder halt die verschiedenen Modus, die ihr habt, auswählt und ausprobiert. Für den Anfang, wenn ihr das mal möchtet probieren, so Nachtaufnahmen, gibt es ein paar Motive, die sehr dankbar sind. Das sind einerseits Flüsse und Seen, weil es dort einfach eine Reflexion drin hat. Es kann auch irgendein Bach sein, wo man dann das Flüssen so langsam sieht. Dort ist halt immer so ein Problem vom Licht. Ein anderes gutes Motiv sind Strassen, Autobahnen. Da gibt es dann die für Nachtaufnahmen typischen Bewegungen von diesen Lichtern, also die Lichtstreifen. Oder Feuerwerk kann auch immer wieder gut aussehen. Ein Flughafen ist auch sehr ein attraktives Bild für Nachtaufnahmen. Probiert das ein bisschen aus, testet das ein bisschen. Ist ein total spannendes Thema. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen.
Das ist am Kevin Rechsteiner sein Tipp zur Nachtfotografie gewesen. Im digitalen Hochsommer wollen wir auch Hilfestellung bieten, dass ihr eure Ferien, falls ihr noch Ferien habt, auf möglichst nerdkonforme Art und Weise könnt über die Runden bringen. Und das heisst im Fall von der heutigen Sendung, ich habe ein paar Tipps für Filme, wo man als Nerd wahrscheinlich gern schaut. Es geht jetzt in diesen Filmen nicht um Computer oder um Internetthemen. Die Themen behandeln wir dann, wenn Neufassung von Tron in die Kinos kommt. Nein, es geht einfach um Geschichten, die die Realität in irgendeiner Form verzehren oder verändern oder wo einfach einen anderen Blick auf die Realität rühren, so wie wir Nerds das ja sowieso gerne machen, wenn wir ein Computergame spielen oder sonst die richtige Realität gegen digitale Welten eintauschen. Und der erste Film, den ich euch näher bringen möchte, läuft im Moment im Kino. Er heisst Inception und es geht darin um Trauminkubation. Also darum, einen Gedanken im Kopf von einem Träumer einzupflanzen. Die Hauptfigur in diesem Film ist der Dominic Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio. Ich weiss, das ist der Lieblingsschauspieler von allen Nerds, der selber eine ziemlich dunkle Traumvergangenheit hat. Der Mann dringt normalerweise in die Träume von anderen Leuten ein, um diesen Ideen aus dem Unterbewusstsein zu klauen. Aber in diesem Fall geht es ums Gegenteil, darum eine Idee ins Unterbewusstsein einzubringen. Das Opfer ist ein Mann, der ein Industrieimperium erbt und dazu sollte gebracht werden, das zu zerschlagen. Und um das zu erreichen, dringt der Cop mit einem Team von 4 Leuten in dem seine Träume ein und versucht, Gedanken zu platzieren, dass der Mann am Schluss meint, es sei seine Idee gewesen. Also beim Roger Schawinski hat der Trick schon funktioniert. Das wird dann recht actionlastig erzählt, ist aber auch sehr schön gemacht. Trauminvasoren müssen immer tiefer dringen und wandeln so durch den Traum im Traum im Traum. Gibt es schöne visuelle Effekte und man findet auch in diesen Traumwelten die Kunst vom holländischen Grafiker und Künstler M.C. Escher. Und man hört ein Stück von der Edith Piaf, weil das offenbar besonders gut durch Träume durchdringt und so. Der zweite Film, den ich euch näher bringen möchte, heisst Memento. Er stammt aus dem Jahr 2000 und ist, wie Inception, auch vom Regisseur Christopher Nolan gedreht worden. Und mit dem Herrn Nolan haben wir, glaube ich, auch einen der grössten Nerds unter den Regisseuren entdeckt. Die Geschichte wird rückwärts erzählt, hinterschi, und zwar, weil die Hauptfigur ein Problem mit ihrem Gedächtnis hat und sich immer nur 4 Minuten kann merken. Um sich zu erinnern, tätowiert sich der Mann Sachen auf den Körper, macht Notizen und tut alles, um den Mörder von seiner Frau zu finden. Er kommt dabei immer tiefer in einen Sog von Ereignissen ein, wo natürlich immer schwer zu durchschauen ist. Wenn man ständig alles vergisst, quasi das Hirn immer wieder neu formatiert wird, ist sehr spannend, auch ein bisschen anstrengend, aber man wird belohnt, wenn man durchhält, weil das Ende ist mehr als überraschend. Und wenn ihr den Film auf DVD schaut, gibt es ein Easter Egg, eine versteckte Möglichkeit, den Film umgekehrt zu schauen, also eben eigentlich richtig. Und wie das geht, das ist im Wikipedia-Artikel zu Memento beschrieben. Kommen wir zum dritten Nerd-Film. Der heisst Fight Club, ein Film aus dem Jahr 1999 von David Fincher mit dem Brad Pitt und der Helena Bonham Carter. Und ich habe den Film zuerst lange Zeit gemieden, weil ich dachte, es ginge einfach um ein paar Männer, die sich verdreschen, wie das anno dazu mal auch vermarktet worden ist, was ein bisschen ein Unsinn war. Weil im Film ist der Fight Club nämlich nichts mehr wie eine Tarnung und die Prügeleien sind auch nur der Ausgangspunkt für eine Geschichte, die einem ziemlich Gehirnwindungen verträgt. Die Hauptfigur in diesem Film hat keinen Namen und Es geht ihr dann nicht gerade gut. Ihre Wohnung fliegt in die Luft, sie hasst ihren Job und sie, die Hauptfigur, kann nicht schlafen. Die Hauptfigur trifft dann auf einen Typ namens Tyler Durden und zieht auch gerade bei dem ein. Und die Männer versuchen, ihre Probleme in einer Selbsthilfegruppe zu lösen. Dort treffen sich ein ganzer Haufen von Männern, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Sie gründen den Fight Club und es entsteht so eine Art Geheimloge. Und die entwickelt sich so langsam zu einer richtigen Geheimarmee von Leuten, die alle beim Tyler Durden zuhause wohnen. Und am Ende wird es sehr dramatisch. Die namenlose Hauptfigur erfährt, was es mit dieser speziellen Beziehung zum Tyler Durden auf sich hat. Und es gibt einen spektakulären Endkampf. Und auch in diesem Film gibt es ein paar Easter Eggs, nämlich 11 einzelne Bilder, die zwischendrin auftauchen und man ihm beim Anschauen nur so als kurzes Flackern wahrnimmt. Aber wenn ihr bei eurem DVD-Player eine Einzelbildschaltung habt, könnt ihr die Bilder auch separat anschauen. Oder ihr könnt es euch einfach machen und einfach bei Google suchen nach subliminalen Botschaften. Es gibt diverse Webseiten, wo man die Bilder dann auch ohne Aufwand sieht. Kommen wir noch zum vierten und letzten Filmtipp, der Butterfly-Effekt heisst. Das ist ein Kinofilm aus dem Jahr 2004. Der handelt vom Evan Treborn, der vom Aston Kutcher gespielt wird. Ich weiss, ihr liebt den mal. Der Evan hat schon als kleiner Bub immer mal wieder Aussetzer, Blackouts. Und in denen macht er dann so Sachen, die ihm hinterher völlig unerklärlich sind. Er zeichnet Bilder von Mord und Totschlag. Und weil sein Vater schon psychische Probleme gehabt, ist seine Mutter alarmiert. Sie geht in die Klinik und versucht herauszufinden, was mit dem Bub los ist. Der Evan führt auch Tagebuch über seine Blackouts, seine quasi Abstürze, seine Bluescreens. Und er hat auch später dann immer weniger von diesen komischen Erscheinungen. Und im College schaut er irgendwann mal seine alten Tagebücher durch und da wird es ihm klarer, was passiert. Butterfly-Effekt, ein schönes Beispiel für einen Was-wäre-wenn-Film, der aufzeigt, was könnte passieren, wenn man vergangene Ereignisse könnte hinterher flicken. Also, wenn man in seinem Leben etwa die gleiche Undo-Funktion hat wie im Textverarbeitungsprogramm. Allerdings zeigt sich dann, dass es im richtigen Leben doch nicht ganz so einfach ist und eine Veränderung, die man macht, immer auch Konsequenzen nach sich zieht. Also sehr lehrreich. Es gibt auf dem Film auf DVD ein alternatives Ende mit einem anderen Ausgang von dieser Geschichte und es gibt zwei Nachfolgefilme, die Butterfly Effect 2 und Butterfly Effect 3 heissen. Und so originell wie das ist, kann man sich die getrost schenken. Auf jeden Fall viel Spaß. Pass, wenn ihr mal eure Zeit nicht vor dem Computer, sondern vor dem Fernsehbildschirm verbringen wollt. Es geht wieder im Digitalmagazin auf Radio Stadtfilter. Wir haben das digitale Sommerloch. Es ist 17 vor 8 Uhr. Und ja, als nächstes geht es wieder um den Nachthimmel. Der Raul René Melzer verratet euch, wenn ihr am Nachthimmel keine Sommerlöcher, sondern schwarze Löcher findet, da hilft einem eine Software dabei, wie könnte es anders sein.
Es gibt nichts Schöneres, als in einer lauwarmen Sommernacht in den Himmel zu schauen und Sterne zu geniessen. Leider ist nicht jede Nacht wolkenlos und man ist von dem schönen Anblick verwehrt. Abhilfe schafft da entweder ein Besuch von einem Planetarium oder ein Studium von der Fachliteratur. Eine dritte Möglichkeit ist es mit dem Open-Source-Software Stellarium den Himmel von einem beliebigen Standpunkt von der Erde, Mars oder Mond zu beobachten. Mit Stellarium kann man sich auch ein Fernglas oder Teleskop sparen, da die Funktionen schon eingebaut sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der Himmel am Bildschirm wirklich simuliert werden kann. Ich würde sagen, mit über 600'000 in der Datenbank und einem Zusatzkatalog mit über 210 Millionen Sternen kann man nichts sagen. Jetzt geht es aber ans Ausprobieren von Stellarium. Nach dem Start präsentiert sich der Bildschirm mit einem Landschaftsbild, das sich mit dem Himmel von der aktuellen Tageszeit zeigt. Natürlich lässt sich ein beliebiges Datum und Uhrzeit einstellen und so zukünftige sowie auch vergangene Himmelskonstellationen beobachten. Den geografischen Standpunkt kann man ebenfalls beliebig ändern. Entweder man weiss die genaue Breite und Längengrad oder man wählt einen von den vielen vorgegebenen Orten aus der Liste aus, in der auch Winterthur ist. Die zwei Optionen und alles andere wählt man über die Menüs aus, die eingeblendet werden am linken unteren Ecke vom Bildschirm. Das andere Menü lässt einem die Ansicht wie die Sternbilder, Beschriftungen oder Horizont ein- und ausblenden und auch die Geschwindigkeit der Zeit beeinflussen. Denn der Himmel bewegt sich in den Standardeinstellungen in Echtzeit. Das Menü, das am linken Rand eingeblendet wird, lässt sich einiges an Optionen ändern. Wie vorhin schon gesagt, Zeit und Ort, aber auch die verschiedenen Kalender und Tierkreiszeichen, wie westlich, aztekisch, altägyptisch oder der von den Inuit. Man kann auch die Milchstraße und Sternnebel ein- und ausblenden, um eine realistische Ansicht oder einen besseren Blick auf die Sterne zu bekommen. Um eine ganz realistische Darstellung zu bekommen, kann man sogar die Lichtverschmutzung anzeigen lassen. Jetzt wissen wir, was man alles an- und abstellen könnte, doch wir wollen auch den 360 Grad Rundumblick geniessen. Wenn man die linke Maustaste drückt und die Maus bewegt, kann man die Blickrichtung ändern. Die Orientierung hat man dadurch, dass die Himmelsrichtungen eingeblendet sind. Mit dem Mausrad kann man angenehm ein- und rauszoomen. Mit dem kann man schon ausdehnte Beobachtungen starten, doch das war noch nicht alles. Ein Zückchen ist sicher auch, dass die Sonne- und Mondfinsternis realistisch dargestellt werden. Oder dass man seine Beobachtungen vom Mond oder Mars ausmachen kann. Und wenn einem die Landschaft um einen herum nicht gefällt, dann kann man die ebenfalls ändern und am Standort anpassen. Stellarium ist Open Source, doch es macht einen soliden und seriösen Eindruck und lässt den Himmel realistisch abbilden. Und für die Hobbyastronomen sicher seine Himmelsbeobachtungen seriös planen oder sonst den Himmel realistisch beobachten. Die Himmelserkundungen lohnt sich auf Windows, Mac OS X oder Linux durchführen und ist gratis zum Download auf www.stellarium.org. Dort findet ihr auch noch mehr Infos und Hilfen zu Stellarium.
www.stellarium.org, das war der Tipp von Raul René Melzer. Das Digitalmagazin sendet direkt aus dem Sommerloch. Und wenn ihr noch die passende Musik für euren Sommer braucht, dann hat der Mega genau den richtigen Tipp für euch. Er erzählt euch, wie man im Internet Musik kann hören, streamingmässig.
Heute kann man ja Musik auch online kaufen und man muss nicht mehr unbedingt in einen CD-Laden gehen, um seine CD zu kaufen, sondern es gibt jetzt langsam immer mehr Dienste, auch in der Schweiz, wie iTunes, die sicher alle kennen, oder Amazon oder 7 Digital, wo man gerade ganze Alben kann online kaufen und direkt runterladen. Was sich aber auch immer ein bisschen mehr etabliert, ist ein Abo-Modell. Also man zahlt einen gewissen Betrag im Monat und kann unlimitiert Songs hören auf so einer Plattform im Web. Oder es gibt dann so sogenannte Clients, die man auf den Computer runterlässt, zum Reinhören. Ich habe mal ein paar von denen angeschaut und das Schöne ist, bei den meisten von denen kann man auch, ohne dass man irgendetwas zahlt, Songs hören. Das finde ich speziell wichtig, weil wenn ich ein Album kaufe, dann möchte ich eigentlich vorher das Album anhören, und zwar ganz und nicht nur irgendwie 30 Sekunden Spruchstück, wo man da meistens vorgespielt bekommt. Und der Vorteil von diesen Plattformen ist dann, dass man wirklich mal ein Album kann von A bis Z durchhören und sagen, ob es einem wirklich gefällt und ob es einem den Preis wert ist. Das grösste Problem ist eigentlich bei all diesen Diensten, dass die eigentlich nie in allen Ländern verfügbar sind. Es gibt ganz viele Dienste, die in der UK, also in England, verfügbar sind. Es gibt ganz viele für Amerika. Es gibt dann aber ziemlich wenig, die dann auch in der Schweiz funktionieren. Und ich lasse jetzt mal die grossen Dienste wie Spotify oder Rhapsody, die man kennt, von den anderen Ländern weg und konzentriere mich mal auf die Dienste, die auch in der Schweiz verfügbar sind. Als erstes möchte ich euch einen ziemlich jungen Dienst vorstellen und das ist synfi.de. Das ist ein Dienst, der eben versucht, mit dem Abo-Modell Geld zu machen. Das heisst, man zahlt 10 Euro im Monat und kann dann unlimitiert Songs abspielen von ihrer Seite, bekommt so Clients, also so Zugang fürs iPhone oder für den Android und kann von unterwegs Musik streamen. Man kann aber auch einfach sich mal anmelden und bekommt dann eine 10-tägige oder 7-tägige Trial-Version, wo man mal alles ausprobieren kann. Und wenn die abgelaufen ist, kann man einfach weiterhin Musik hören. Es sind nicht alle Alben verfügbar, wenn man nicht zahlt, aber ziemlich viel. Das Interface finde ich recht schön gemacht. Es ist sehr simpel und übersichtlich und man findet sich recht schnell zurecht. Ein anderer Dienst, der schon ziemlich viel länger unterwegs ist, ist grooveshark.com. Das ist ein ähnlicher Dienst wie simfi.de. Nur ist das dort so, dass man nicht zahlt fürs Musiklose an sich, sondern für den Zugang von anderen Devices. Das heisst, wenn ihr eigentlich nur an dem Browser Musik hören, dann geht das ziemlich gut bei Grooveshark. Was bei Grooveshark ein bisschen der Nachteil ist, ist, dass die Songs eigentlich von User hochgeladen worden sind. Das heisst, man hat zum Teil ziemlich unaufgeräumte Bibliotheken und man findet Alben 4-5 Mal, zum Teil nicht in wirklich guter Qualität, zum Teil ein bisschen bessere Qualität. Also es ist ein bisschen schwieriger, um dort Songs zu finden. Es hat dafür aber auch viel, viel mehr als bei den anderen Diensten, die ich gefunden habe. Der dritte Dienst ist Deezer.com. Auch wenn man es nicht hört, ist das ein französischer Dienst und es gibt im Französischen auch so eine Premium-Mitgliedschaft. Ich glaube aber, die ist wirklich nur in Frankreich zugänglich. Aber auch dort gibt es sehr viele Songs, die man ohne Login kann hören kann und ganze Alben kann ich hören. Auch dort ist das Interface, finde ich, recht schön gelungen. Es ist auch sehr übersichtlich, ähnlich wie simfi.de. Als letztes habe ich noch einen Dienst gefunden, den ich nicht ausprobieren konnte, weil dort gibt es nur Clients für Windows und Mac. Der heisst sharedmusic.com. Dort funktioniert so, dass eigentlich die Benutzer selber ihre Musiksammlung freigeben für andere Benutzer und die können dann reinhören bei einem. Man kann keine Songs abladen, aber man kann beim anderen reinhören und es darf nur einer pro Mal bei jemandem reinhören. Ich kann euch nicht sagen, wie gut das funktioniert oder wie viele Songs es hat. Es scheint aber ziemlich umfangreiche Bibliothek zu sein. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht, wie das ist mit der Legalität. Und so wie ich das verstehe und gesehen habe, sind die Dienste legal. Also man lädt ja auch keine Songs ab, sondern man streamt nur die Songs. Und es sind ja auch Lizenzen vereinbart mit den Plattenindustrien von der Schweiz, die dort dabei sind. Also ich glaube, man kann mit gutem Gewissen dort ein Album reinhören. Und ich meine, es ist eh nicht spannend, ein Album nur online zu hören, weil man will ja das auch unterwegs hören. Und dann kommt man sowieso nicht rundherum, das dann irgendwo zu kaufen oder eben so eine Premium-Mitgliedschaft zu lösen. Ganz zum Schluss kann man natürlich noch sagen, auf YouTube findet sich eigentlich auch alles, aber das ist dann sehr mühsam, weil dann kann man ja nur einzelne Songs suchen oder klickt sich da mühsam durch. Und ich finde, es macht einfach weniger Spass, als ich an so einen Dienst zu benutzen, der eigentlich wirklich für das gedacht ist. Como decir que me parte mil la esquinita
Genau, 5:08, das ist der Bebe mit Sempre me guedara. Ich habe gewusst, ich sollte den Titel nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, woher dass ich den habe. Der ist aus einem norwegischen Film namens Fetzo, den ich jetzt an dieser Stelle explizit nicht empfehle. Und an dieser Stelle sind wir auch schon wieder durch mit dem Digitalmagazin. Ich logge mich aus, versetze mich in Ruhezustand und spare ein bisschen Strom.
Digitaler Hochsommer.
Wobei ich noch möchte darauf hinweisen, dass ihr die Sendung auch als Podcast hören könnt. Das macht ihr auf unserer Webseite www.stadtfilter.ch. Am besten ist es natürlich, wenn ihr das Digitalmagazin gerade im iTunes oder in eurem Lieblingspodcatcher abonniert. Und für die, die das machen, noch der kleine Hinweis. Es gibt in dem Podcast am Ende noch einen extra Beitrag, so quasi als kostenloser Bonus. In dem befasse ich mich mit dem heiklen Thema von der Zensur im Internet. Ich gehe der Frage nach, wer die grössten Zensoren im Netz sind und was für Ideen die haben, um die Meinungsfreiheit im Internet einzuschränken. Den Beitrag habe ich für meine kleine Rubrik Verschwörungstheorie der Woche gemacht, wo ihr alle zwei Wochen am Donnerstag im Morgomat gehört, in der Morgensendung von Radio Stadtfilter vom 6 bis 9, wo wir jetzt auch noch ein bisschen Werbung dafür gemacht haben. Diese Sendung da gehört ihr in einer Woche wieder. Da gibt es nochmal eine Ausgabe vom digitalen Sommerloch. digitalen Hochsommer. Da geht es dann ums 3D, Fernsehen und Kino. Bleibt uns treu, schaltet nächste Woche wieder ein und wenn ihr Rückmeldungen habt, schickt die auf digital@stadtfilter.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Ciao zusammen, habt's gut. Geht es in der Verschwörungstheorie von der Woche um ein Ding, das wir alle nicht mehr wollen missen. Ums Internet. Ums Internet, wo man neuerdings ja auch Drogen herunterladen kann. An das Internet haben wir uns in den letzten 15 Jahren gewöhnt. Wir konsumieren Nachrichten, Musik, Unterhaltung via Internet. Wir kommunizieren über Skype, Twitter, Facebook, bestellen Kleider oder Elektronikzeug online. Kurz, ohne das Internet wäre uns schambar langweilig und manches Unternehmen könnte ohne Internet gerade den Laden zumachen. Amazon zum Beispiel. Aber vielleicht müssen wir uns von dem Internet, so wie wir es kennen und lieben, vielleicht schon bald verabschieden. Weil man hat es ja in der Zeitung lesen können. Ein Gesetzesentwurf soll an Barack Obama, das ist der Präsident der USA, einen sogenannten Internet-Kill-Switch an die Hand geben. Ein Knopf, mit dem er einfach mal schnell das Internet abschalten kann. Die Amis haben nämlich Angst vor einem Cyberkrieg. Die Behörden wollen sich auf Hackerangriffe vorbereiten. Und darum sagt Senator Joseph Lieberman, der ist ursprünglich Mitglied der Demokratischen Partei gewesen, heute aber parteilos, also der Lieberman sagt in einer Cyberbill, da müsse es einen Gesetzesvorschlag geben, wo ein Präsident im Fall von so einem Cybergriff eben einfach die Macht würde geben, dass er den Stecker ziehen auf nationaler Ebene. Das ist aber noch nicht alles. Die Australier sind dran, das Internet landesweit zu zensurieren. Mit einem Filter, der nicht öffentlich ist, wo aber alle Webseiten, die auf dieser Liste stehen, landesweit sperren tut. Als Grund für die Sperre wird der Kampf gegen Kinderpornografie angegeben. Aber es hat sich eben dann schnell gezeigt, dass längstens nicht nur pornografische Seiten gesperrt werden. Die eigentlich geheime Liste ist schnell mal öffentlich geworden und laut der FAZ hat man auch Webseiten von Abtreibungsbefürworter und Sterbehilforganisationen auf dieser Zensurliste gefunden. Es gibt jetzt aber auch andere Länder und andere Politiker und andere Ideen, die sich alle darum drehen, wie man dann die Freiheit der Internetnutzung könnte einschränken. Der deutsche Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble findet, sogenannte Gefährder sollen kein Internet und kein Handy mehr dürfen brauchen. Der Tony Blair findet in Großbritannien, er hätte gerne so eine Zensur, wie man sie in China hat. Er findet ja sowieso generell, die Medien sind viel zu wenig regierungstreu und die neuen Medien, also vor allem da die Blogger im Web, die sind in den Augen von Herrn Blair ja viel schlimmer, die sind unausgewogen, schändlich und versessener auf die neueste Verschwörungstheorie als die normalen Medien, hat der Herr Blair gesagt. Der George Bush Senior wiederum findet jetzt, Blogger würden einfach ein findliches Klima erzeugen und der ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain, der möchte gerne ein Gesetz, und das muss man jetzt wirklich sich ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen, wo vom Blogbetreiber bis zu 300 Dollar Buß könnte verlangen, wenn ein Besucher von dem Blog, also ein Besucher, irgendeiner, der halt da etwas gesehen hat und einen Kommentar geschrieben hat und eben einen beleidigenden oder einen anstössigen Kommentar hinterlässt, dann muss man zahlen als Betreiber von dem Blog. Und der Chefstratege von Microsoft, der Craig Mundy, findet, jeder Bürger müsste ja sowieso zuerst mal eine Prüfung ablegen, bevor er dürfte in das Internet eine Art Fahrausweis fürs Internet. Kein Wunder, dass da die Verschwörungstheoretiker schon lange sagen, das Ende vom freien Internet sei bei diesen Politikern nur noch eine Frage von der Zeit. Und da passt genau die Meldung vom Time Magazine ins Bild, wo im April 2007 veröffentlicht worden ist. Dort heisst es, Forscher an den Universitäten seien am Überlegen, wie man das Internet könnte ausrangieren und nochmal von vorne anfangen. das Internet 2 würde dann natürlich ganz anders aussehen wie das erste Internet, sagen Verschwörungstheoretiker. Das wäre staatlich kontrolliert und jeder, der eine Webseite aufschalten will, braucht eine Lizenz. Und wer sich im Internet bewegen will, der braucht dafür eine elektronische Identitätskarte. Und in Deutschland gibt es ab November 2010 einen neuen Personalausweis, der so eine eID-Funktion hat. Über die kann man seine Identität online nachweisen. Also die Idee ist natürlich, dass private Anbieter die Daten dürfen auswerten. Also wenn man auf einer Webseite mit, sagen wir mal, erotische Inhalt wette gehen, dann könnte man den Nachweis erbringen, dass man schon 18 ist. Mit der Anonymität wäre es dann allerdings nicht mehr wahnsinnig weit her. Und eben, ja, in dem Internet 2, da kann man Gift drauf nehmen, da wäre man sowieso nur noch mit seiner ID unterwegs. Und wenn man die Klappe einmal zu weit aufreißt, dann ist man ein Gefährder im Sinn vom Herrn Schäuble und eine Persona non grata im Internet. Und zufrieden wären wenigstens Politiker. Sie wären so beliebt wie noch nie, weil plötzlich gäbe es niemanden mehr, der motzt, der Kritik übt oder eben irgendwie einen unflätigen Kommentar auf irgendeiner Webseite schreibt.